On3 Lesereihe 2012. Kamikaze.
Sebastian Haider. Cabo Platin.
Ich hatte es im Radio gehört, in der Pause zwischen Jumpin' Jack Flash und Cocaine. Ob ich traurig war, kann ich gar nicht richtig sagen. Vielleicht ein bisschen so, wie man traurig ist, wenn mitten im Lieblingsfilm der Fernseher zerplatzt. Geweint, das will ich sagen, habe ich jedenfalls nicht. Auf dem Beifahrersitz hatte minutenlang mein schimpfendes Handy getanzt, aber hingegangen bin ich nicht, wieso auch. Schließlich glaubt niemand an Feuerwehr und Polizei. Das sind Weihnachtsmänner und Osterhasen. In meiner Tasche spielen die Finger mit dem Verschluss des Döschens. Ich hatte es gehört und nicht wahrhaben wollen, hatte nicht glauben können, dass er am Steuer gesessen und seinen Sportwagen in die panisch zerstäubende Menschenmenge gerast hatte. So etwas, und Mutter würde mir da bestimmt beipflichten, hatte er doch noch nie getan, in seinem ganzen Leben nicht. Manchmal, sagt der Psychiater im Krankenhaus, kennen wir die Menschen eben nicht so gut, wie wir es uns einbilden. Mutter blickt ihn einige Sekunden lang an, aus fahlen, ausgebleichten Augen, und schickt ihn dann fort, dieselbe herrische Geste aus dem Handgelenk schüttelnd, mit der sie früher immer die Au-pairs in unserer Wohnung herumgescheucht hat. Durch die Nachrichten im Fernseher flimmern die Opferzahlen. Und nun zum Sport, sagt der Sprecher und legt die Meldung beiseite wie andere einen wurmstichigen Apfel. Was er sich wohl dabei gedacht hat, frage ich laut, und meine Mutter antwortete: Dein Vater, ach, viel gedacht hat er eigentlich nie. Er war immer eher einer, dem der Stolz näher war als der Verstand. Sie sippt die Flamme aus ihrem Feuerzeug und steckt sich eine Zigarette an. Er war ein Ochse, der stets mit dem Kopf durch die Wand wollte. Ich knipse das Döschen in meiner Tasche auf und wieder zu, auf und wieder zu. Längst schon hatte ich fort sein wollen, über alle Berge, bei Maurice oder Laurent, im tauben Rausch einer besseren Welt. Nach unseren Erkenntnissen, sagt der Polizist, der sich uns mit einem Namen vorstellt, den ich nicht ernst nehmen kann. Nach unseren Erkenntnissen, und da höre ich schon nicht mehr richtig hin, weil mich ihre Erkenntnisse nicht kümmern. Auf einem anderen Kanal zeigen sie ein Bild unseres Gartens, schwenken die Kamera auf zersplitterte Stühle und das Wrack seines Wagens, unverkennbar, auch wenn nur der Zipfel eines Kotflügels und ein zertrümmertes Rad unter der silbernen Abdeckplane hervorglänzen. Nach unseren Erkenntnissen, sagt der Reporter im TV und erzählt das Gegenteil. Und wenn du die Wahl hast, der eine sagt dir, dein Vater sei mutwillig in die Menschen hineingerast, und der andere sagt, es müsse bestimmt ein Unfall gewesen sein, vielleicht ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, dann klammerst du dich natürlich an den Schlaganfall. Meine Mutter sitzt regungslos in ihrem Sessel, abwechselnd Reporter und Polizist belauschend, so, als redeten sie von irgendwelchen Belanglosigkeiten, vom Wetter vielleicht oder dem Verlauf einer Straße. Hin und wieder streut sie ein Murmeln ein, schnaubt einen halbherzigen Widerspruch oder laust mit den Fingernägeln die Perücke in ihrem Schoß. Ich fahre einen schweißnassen Daumen über den geriffelten Rand meines Döschens. Mir kommt der Gedanke, dass auch sie nicht geweint haben wird. Man sieht es an ihren Schleifpapieraugen, an der Härte ihrer Wangen und der Leere auf ihren Lippen. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Mein Vater hatte ein Unternehmen besessen, eine Fabrik, wo sie künstliche Tränen hergestellt hatten, aus Polyvinylalkohol oder Hyaluronsäure. So genau hat mich das nie interessiert. Die drittgrößte jedenfalls in ganz Europa, mit Geschäftsbeziehungen zu Bayer und Pfizer. Mir war das ja schon immer ein wenig suspekt, pflegte Mutter zu sagen, wie einer sein Geld machen kann, indem er den Leuten Tränen verkauft. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass jemand aufgrund einer Operation oder einer Allergie die Fähigkeit zu weinen verlieren konnte und auf Ersatz angewiesen war. Vaters Geschäft war lukrativ gewesen, zumindest bis vor ein paar Jahren, als plötzlich ein anderer seine Tränen für weniger Geld hatte fließen lassen. Es folgten Insolvenz und Pfändung und schließlich die Zwangsversteigerung in unserem Garten. Einer heult immer, hatte Vater bisweilen mit seinen Klienten gespaßt, ohne jemals daran gedacht zu haben, dass dieser eine einmal er selbst sein könnte. Vielleicht, überlegt Mutter, als ich den Polizisten zur Türe hinausgeschoben und den Reporter ausgeknipst habe, sollte ich diese neue Therapie machen, diese Studie, wo sie alle nicht überleben. Dein Vater war ja immer strikt dagegen. Ich zucke die Schultern und gehe hinüber ins Bad. Unter dem Spiegel ist ein Bord, endlich kann ich das Döschen herausholen, ungestört, in aller Ruhe. Wenn du das willst, rufe ich durch den Türspalt und ziehe mit der Kreditkarte die Linie glatt. Im Spiegel zwinkert mein Gesicht, ausgemergelt und matt, und für einen kurzen Moment wird es zu meinem Vater. Er war über diese Menschen gekommen, wie ein Engel des Todes, über die Menschen, die gekommen waren, sein Haus zu ersteigern, sein Leben auszuräubern, war durch sie hindurch gepflügt und mit dem Auktionator auf der kühle Haube in die Stahltribüne gerast. Was war das Letzte, das er zu mir gesagt hatte? Ein langes Gespräch am Telefon über die Höhe der Bühne. Vater mit dem Zollstock im Garten. Er war ein ordentlicher Mensch, wollte, wie mir nun klar wurde, sicherstellen, dass ihn die Kollision auch tatsächlich umbrachte. Sein Verstand war so sorgfältig wie eine Waage und ebenso leicht zum Umkippen zu bringen. Wenn er gekonnt hätte, er hätte selbst die Wolken am Himmel nach ihrem Gewicht sortiert. Ein Prickeln und Kribbeln in meiner Nase, das Rauschen der Klospülung. Noch einmal blicke ich in den Spiegel und reibe mir die Augen, bis das Alter von mir fällt und ich wieder jung bin und schön. Ich sehe Mutter den Stummel ihrer Zigarette im Aschenbecher zerstampfen und sich eine neue anzünden. Ob sie, frage ich aus dem Bad kommend, angesichts ihres Zustandes nicht lieber damit aufhören wolle. Sag du mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe, junger Mann. Gerade du. Ihr Kopf in einem Nebel aus grauem Rauch. Hoffentlich ist er mir nicht durch die Rosenbeete gerast. Das könnte ich nicht ertragen. Sie blühen doch immer so schön. Aber deinem Vater ist ja alles zuzutrauen, das wissen wir jetzt. Ein Klopfen an der Türe. Die Schwester kommt mit ihrem Wagen und will meiner Mutter einen neuen Zugang legen. Ich nehme meinen Mantel vom Haken, unschlüssig, ob ich gehen oder bleiben soll. Mir kommt das alles vor wie ein Film, spätabends im Halbschlaf nach einer Flasche Tequila auf der Couch von Maurice oder Laurent, wenn einem das Was-wäre-wenn durch den Kopf wirbelt und man nicht weiß, ob man wacht oder träumt. Ein Film und man verdrückt eine Träne. Bei Ihnen findet man wenigstens immer eine Vene, sagt die Schwester. Hauen Sie das Zeug nur rein, sagt Mutter. Wenn ich schon sterbe, dann bitte gesund. Über ihrem Kopf, aus dem prallen Beutel, den die Schwester mit einer Schnur an den Galgen gebunden hat, weil die Plastiklasche an der Oberseite ein wenig eingerissen ist, tropft das Carboplatin. Mir wird schwindlig. Dankeschön.
Die On3-Lesereihe 2012. Kamikaze.
Mehr dazu auf on3.de.